Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Euromission, dein ESC-Podcast. Alles rund um den deutschen Vorentscheid, den Eurovision Song Contest und alle Skandale. Und wir steigen hier direkt ins Thema ein. Leute, wir brauchen nicht lange drum rumreden. Ihr habt sicherlich die letzte Folge schon gehört, wo wir über das Halbfinale gesprochen haben und auch schon mit dem Songcheck der Songs fürs Finale begonnen haben. Und da ist was passiert und das müssen wir jetzt mal eben kurz besprechen.
Wir nehmen das tatsächlich gerade hintereinander auf und Bernhard meint, das müsstet ihr vielleicht nochmal nachhören, ob ich das tatsächlich getan habe, dass ich Benjamin Bratz, dort habe ich beschrieben, dass er einen intimen Moment erzeugen kann mit seiner Musik, wo ich auch klar von ausgehe, dass er das bei so einem großen Song Contest schafft. Ich habe gesagt, er ist zwischen Kant und Ich komme, dass man dort einen intimen Moment erzeugen kann. So meinte ich es jetzt nicht.
Ja, und für die zwei Leute, die jetzt noch nicht so firm sind in den Songtiteln des Eurovision Song Contest 2025, wir bekommen von Erika Fickmann aus Finnland den Titel Ich komme und von Mirjana Kante aus Malta den Song Kant.
In dem es angeblich um guten Gesang geht, das ist das einzig angeblich maltesische Wort im ganzen Song.
Genau.
Wobei Kant ja auch eine ganz andere Bedeutung im Englischen hat.
Ja. Und dazwischen wollte Johannes jetzt im Verlauf, wenn ich das richtig verstanden habe, den Benjamin Bratz packen, damit der da noch einen intimen Moment kreieren kann. Intimer kann es eigentlich gar nicht werden.
Ja, für jegliche Verwechslung da. Ich meinte schon das Richtige, ich habe mich nur ein bisschen kompliziert ausgedrückt.
Genau, das kann fehlinterpretiert werden.
Dafür entschuldige ich mich, wenn eine Fehlinterpretation möglich war.
Also Johannes, ich finde es eine Frechheit von dir, aber es ist sehr toll, wenn du zu deinen Fehlern stehst.
Nein, aber ich glaube tatsächlich, es sollte ja im Prinzip heißen, dass er einen Intimmoment kreieren kann zwischen egal welche Show da läuft, der schafft das so.
Genau. Und versext ist der ESC ja auch genug. Von daher müssen wir da als Deutschland nicht unbedingt in dieselbe Kerbe stoßen.
Das klingt jetzt auch nicht besser, Bernhard.
Das wäre doch jetzt keinem aufgefallen. Aber jetzt müssen wir auch noch sagen, dass wir gleich über Feuerschwanz reden.
Cut, cut, cut.
Kant, Kant.
Das klingt eher wie so ein Fabelwesen, wie so ein Drache, Bernhard.
Ja. Mhm. Also. Weiter geht's. Denn wir checken ja aktuell die Songs aus dem deutschen Vorentscheid. Ihr wisst ja, 9 haben sich qualifiziert. Wir haben 3 Vorrunden gesehen und wir sind kurz vorm großen Finale. Und deswegen müssen wir natürlich gucken, die 9 Songs, die sich qualifiziert haben, ob die ESC-Tauglichkeit haben, was für ein Potenzial dahinter steckt, was wir zu den Acts sagen, zu den KünstlerInnen und was wir mit unserer nerdigen Amateurmeinung auch sagen, was auf der Bühne dann beim ESC passieren könnte. Und deswegen sprechen wir heute eben über Julika, Moskenner und Feuerschwanz, also Act Nummer 4, 5 und 6 und komplettieren das dann morgen in einer dritten und finalen Folge.
Genau. Fangen wir also an mit Julika. Julika ist in der Kennenlernshow als Erste aufgetreten. Das wurde jetzt im Halbfinale auch als im Einspieler aufgegriffen. Sie hatte nochmal beschrieben, dass sie sehr aufgeregt gewesen ist, dass es auch Vor- und Nachteile gehabt hat. Aber auf eine ganz sympathische Art und Weise. Die junge Frau aus Düsseldorf erzählt auch, dass sie gerne Horrorfilme guckt. ja, nicht jedermanns Sache, aber es gibt bestimmt Leute, die das auch irgendwo entspannt in irgendeiner Form. Und dementsprechend finde ich ja lustig, dass eine so junge Frau sich Horrorfilme anguckt. Es ist ein bisschen skurril, aber ein bisschen skurril beim ESC muss man ja auch irgendwo sein, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja, sind ja diese Momente bei Personen, wo man denkt, ach, da hat die Person auch einfach so als Privatperson was ganz Besonderes. Ist schon mal sehr, sehr gut. Also wir kennen ja auch ganz viele interessante Persönlichkeiten vom ESC und so. Man muss so ein bisschen seine eigene Geschichte auch mitbringen.
Genau, und das macht ja einen irgendwo auch interessant, indem man irgendwas von sich privat preisgibt beim ESC, irgendeine Besonderheit, die nicht jeder so macht. Und das scheint so ihres zu sein, da scheint sie auch gerne drüber zu sprechen. Ne? Vielleicht mag sie diesen Thrill oder sowas. Was aber viel interessanter ist tatsächlich an ihr, ist ihre Stimme. Also die sehr reif schon klingt, sehr ausgereift schon klingt und gerade auch eine Entwicklung, finde ich, gezeigt hat von der Kennenlernshow zum Halbfinale. Auch wurde sie medial immer wieder mit Lena verglichen, weil so ein bisschen so ein ähnlicher Vibe laut Medien da war.
Ja, wobei ich das sagen muss, das ist ja, ich habe am Anfang gedacht, sie ist ja dann wirklich, hat die ganze Show komplett eröffnet und dann hieß es auch direkt Lena-Vibe, wo ich mal denke, ach, aber eigentlich ist es der Julika-Vibe, weil
ja.
Natürlich unterscheiden sich die beiden Frauen und wir haben das alles natürlich auch 2010 erlebt, als Lena ausgewählt wurde, dass man verzaubert wurde von einer, von einer Person. Ich glaube aber, man braucht gar nicht den Vergleich, weil Julika mit ihrer Person einfach so viel Eigenes mitbringt, dass man auch von ihr fasziniert ist. Ich liebe diesen Einspielfilm, in dem sie auch ihren Song dann erklärt, weil das ist ja toll. Alle KünstlerInnen haben ja ihre Songs geschrieben oder mitgeschrieben. Und wenn man dann so ein bisschen die Personen kennenlernt, dafür war die Kennenlern-Show ja toll, gerade auch bei Julika, die ja voller Nervosität als allererstes auf die Bühne gegangen ist. Wenn sie dann erklärt, aus welchen Gründen sie einen Song geschrieben und ausgesucht hat und auf einmal erfährt man so eine Geschichte, die dahinter steckt. Man kann schon sehr gut dann aufgreifen, was dann auf der Bühne passiert, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, schön, dass es zu dieser eigenen Komposition gekommen ist. So konnte man sie auch musikalisch, als sie gesungen hat, noch viel besser kennenlernen als durch diese Coverversion.
Das stimmt auf jeden Fall. Und was ich irgendwie bei ihr faszinierend finde, man kriegt relativ viel, habe ich das Gefühl, wo man so viele Künstler gesehen hat, von ihr persönlich mit. Und das fand ich ganz faszinierend. Das schafft nämlich auch nicht jeder Künstler, dass man so interessant ist oder dass alles, was man erzählt, irgendwo haften bleibt. Und das fand ich bei ihr sehr spannend. Sie wird jetzt antreten mit dem Song Empress. Auch finde ich sehr passend irgendwo zu ihr. Es ist jetzt nicht so ein Strahlemann-Song, es ist ein bisschen düsterer, ne?
Ja, und das wurde ja auch erklärt. Das hat ja auch alles mit der persönlichen Geschichte zu tun. Also die Reise zu sich selbst, die Julika da beschreibt. Und ich glaube, da können sich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen mit identifizieren. Dass es auch nicht immer einfach ist, so sich selber kennenzulernen, zu akzeptieren. Dann auch noch der Blick der Außenwelt, der man ja ausgesetzt ist, jetzt auch beim Vorentscheid, als gefestigte Kaiserin, aber dann auch rückblickend in so einem Song auf Phasen im Leben, wo man halt noch auf der Reise war. Ich glaube, das kennen viele Menschen.
Ja, ich glaube es auch. Und ich glaube, das sagen nicht viele Menschen, aber ich glaube, viele Menschen kennen dieses Gefühl und können sich damit interpretieren. Der eine spricht mehr darüber, der andere weniger. Und ich glaube, das ist ein wirklich, wirklich interessanter Song. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ihn jetzt auf dem Weg nach hier ein paar Mal im Auto noch gehört. Ich finde, der wird besser, umso häufiger man den hört, tatsächlich. Also das fand ich sehr spannend. Und diese Stimmfarbe von ihr, das hat wirklich was. Also das haben wir über eine andere Künstlerin gehört. Das kann man nicht lernen. Ich glaube, zu Cage wurde das gesagt. Das kann man auch nicht lernen, was sie kann mit dieser Stimmfarbe. Das ist einfach außergewöhnlich gut.
Und es klingt ja reif, aber gleichzeitig auch modern. Und wir haben ja jetzt 9 Songs im Finale und wenn man die so ein bisschen einkategorisiert, macht man ja irgendwie automatisch. Dann finde ich, gehört dieses Lied in die Sparte von den Songs, die sehr modern klingen, die, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das junge Leute sehr, sehr anspricht, gerade weil Julika auch sehr jung und ja, und quirlig irgendwie wirkt, aber gleichzeitig auch diese düstere Seite sehr modern interpretiert auf die Bühne zaubert.
Ja, das schafft sie tatsächlich, ne? Andererseits muss ich sagen, diese Stimme, du hast wirklich da recht mit, es klingt, die Stimme klingt reif, erfahren, aber gleichzeitig ohne altbacken zu sein in diesem Song. Und ich finde den Song gar nicht mal so modern. Ich finde, das schafft sie eher mit ihrer Aura, dass dieser Song deutlich moderner klingt. Ich finde, das liegt an ihr als Persönlichkeit, wie sie ihn präsentiert und sowas, finde ich ganz faszinierend. Irgendwas hat sie, wenn sie auf die Bühne kommt und die Bühne betritt. Da passiert irgendwas Besonderes, hat man das Gefühl.
Ja, du bleibst dran in deiner Aufmerksamkeitsspanne. Sie zieht dich in den Bann. Und das ist absolut wichtig, wenn wir jetzt zum Kontext gehen, der Eurovision Song Kontext. dann ist das ganz, ganz wichtig, die Fähigkeit zu besitzen, Menschen 3 Minuten lang zu bannen. Also wir brauchen ja einen ESC-Song, bei dem du nicht nach 1-2 Minuten, wenn vielleicht noch das große Finale in dem Song kommt, dass du da zur Chipstüte greifst, und sondern wir brauchen wirklich diese Aufmerksamkeitsspanne von dem vollen Song. Und das, ich saß ja im Publikum, habe es mir angeguckt und ich habe die ganze Zeit hingeschaut, weil ich es hochinteressant fand und in den Bann gezogen war.
Ja, das ist es wirklich. Es ist wie so ein Bann, so sirenenmäßig, wo du nicht herauskommst, aber es auch gar nicht möchtest in dem Moment irgendwo. Es ist wie so eine Entführung in ihre eigene kleine Welt.
In der sie sich, glaube ich, auch ganz wohl fühlt. Ich glaube, sie hat das auch selber, ich habe noch ein Reel gesehen nachher, in der sie es auch gesagt hat, sie hat sich so wohl gefühlt in der ersten Show, wo sie vorgestellt wurde, und noch mehr in der zweiten Show. Und ich glaube, bei Julika hat man auch gesehen, sie hat sich enorm gesteigert von Show 1 zu Show 2, allein was das Stimmliche betrifft.
Ja.
Was ja jetzt super ist. Deutschland ist ja im Finale gesetzt, sollte es jetzt zu einer Qualifikation von Julika kommen. Aber in den Semifinals gibt es ja auch schon einen Auftritt. Man kann sich also mittlerweile auch als Big Five-Land beim ESC steigern in einem Auftritt. Und das ist ja toll.
Das stimmt. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man sich in so kurzer Zeit, vielleicht mit einem Song, der noch besser zur eigenen Stimme passt, oder mit einfach ein bisschen mehr Vertrauen in diese ganze Sache mit Fernsehshow etc., dass man da immer besser wird in so einer kurzen Zeit, dann könnte man sich vorstellen, dass da noch eine Entwicklung stattfinden kann, wirklich bis Mai, bis Basel, irgendwo mit viel Training und sowas und einfach ein bisschen mehr Erfahrung, Bühnenerfahrung, die man dann macht, indem man durch halb Europa fahren könnte, bestimmt.
Das kann ich so unterstreichen. Ich würde für die ESC-Bühne auf jeden Fall vorschlagen, auch das Bühnenbild noch ein bisschen aufzumotzen. Ich glaube, da ist ja die Bühne auch größer. Ich glaube, da kann man ganz viel visuelle Effekte noch mit einbauen, was ich ganz gut fand, dass sich das Ganze so konzentriert hat auf Julika, die da ja auch stand und sich auf den Gesang konzentriert hat. Das würde ich nicht ändern. Aber ich glaube, man kann im Hintergrund bestimmt noch einige Elemente einbauen, die so dieses Lied und dieses etwas Düstere noch unterstreichen.
Ich fand es ja so samtig irgendwo, das Ganze, gleichzeitig, obwohl es so düster war. Also das fand ich irgendwo einen ganz interessanten Aspekt. Ich glaube, dass da viel möglich ist auf der Bühne, was man machen kann, wie du das schon gesagt hast. Ich habe das Gefühl kurzfristig gehabt, die haben ein eingefärbtes Kleid von Setup Arena umgekehrt aufgehangen, irgendwo mit den Bändern. Fand ich aber trotzdem ganz interessant, tatsächlich. Aber auch hier noch der weitere Schritt auf die Bühne, dass man das noch perfektioniert, also gar nicht mal sie, sondern die Leute, die dafür verantwortlich sind. Im Endeffekt, da muss noch was kommen.
Das kann pompöser noch werden.
Genau.
Wie verstehst du das? Also das Ganze in dreimal so
genau,
riesig.
Genau, einfach noch mehr. Und ich glaube, dass dieser Song und dieser Auftritt gerade dafür gemacht sind, auf der Bühne einfach riesig zu sein. Gar nicht mal einen kleinen Teil der Bühne auszunehmen. Nimm so viel, zumindest von der hinteren Stage, ein, wie du kannst. Besorg die größte Stoffbahn, die du kriegen kannst in dem gleichen Ton, und mach das ganze Ding 4-mal so groß, wie du sagst.
Ja.
Was auch interessant war, waren tatsächlich ihre Bewegungen. Und das fand ich, war in der Kennenlernshow noch so ein bisschen unsicher bei manchen Bewegungen wirken. Das wirkte jetzt deutlich selbstsicherer und sowas. Das hat mir auch gefallen, nicht nur die stimmliche Entwicklung.
Ja, und die Steigerung kann man auf jeden Fall schon feiern. Bühnenbild soll noch riesiger werden beim ESC und riesig ist das Stichwort. Liebe Julika, wir wünschen dir riesig viel Spaß.
Viel, viel Glück für den Vorentscheid.
Ja, und damit switchen wir dann zu unserem nächsten Teilnehmer im deutschen Finale für den Eurovision Song Contest. Und zwar zu, ja, der Ken des deutschen Vorentscheides, so könnte man ihn ja nennen. Zumindest bezieht sich immer sehr viel in der Vorberichterstattung auf die Optik und auch auf Stefan Raabs Liebe, nämlich zu Moskenna.
Es wird sehr viel über vor allem sein Gesicht gesprochen, ne?
Genau, aber wer ist Moskenna? Moskenna ist ein britischer Sänger im Jahr, das finde ich lustig, erinnert mich so ein bisschen an mich. Moskenna ist nämlich laut Wikipedia entweder 1998 oder 1999 geboren. Man weiß es nicht.
Nee. Nein, also das wird ja auch ein Künstlerprodukt sein irgendwo, dass ein Künstler sich auch sein Geburtsdatum frei wählen kann.
Vielleicht passt es auch so ein bisschen zum Image, das ja jetzt gerade auch so im, im Vorentscheid aufgebaut, aufgebaut wurde. Moskenna hat tatsächlich schon eine relativ lange Karriere. Der war unter anderem mit Rita Ora auf Tour. Also ist ja ein echter Name, tatsächlich auch mit ESC-Bezug. Die war ja mal Pausenex
ja, in Liverpool. Ja. Aber wie mit dem Alter zum Beispiel, es passt ja irgendwo zusammen. Es ist so ein bisschen leicht dievenhaft, aber auf eine sympathische Art und Weise.
Ja, und es wurde sehr spielerisch und auf eine, wie ich finde, süße Art und Weise seine Optik ins Spiel gebracht, weil mhm. er hat sowas wirklich Ken-haftiges, sowas sehr Symmetrisches in seinem ja, Gesicht.
Extrem symmetrisch, ne? Also sehr, sehr wie so eine Spielzeugfigur tatsächlich, wie die designt würde, um möglichst glatt auszusehen tatsächlich. Ja.
Was so als Aufhänger genommen wurde, gerade weil Stefan Raab ja auch gerade schon in der ersten Show da extrem drauf eingestiegen ist und aber auch auf eine sehr nette Art und Weise dann eben eher ganz kurz auf seine Optik reduziert wurde. Dann ging es aber tatsächlich auch an die Stimme und da muss man sagen, haben wir es hier mit einem großartigen Sänger zu tun, der ja wirklich ein riesiges mhm. Stimmvolumen hat und ja eben die Optik dann nur noch den sehr, sehr, sehr guten Gesang unterstreicht in Show 1 sowie jetzt auch im Halbfinale.
Ja, sehr starke Stimme, finde ich. Kommt sehr, sehr hoch auch mit der Stimme. Gerade bei Männern, glaube ich, auch nicht so einfach tatsächlich. Ja. Finde ich sehr faszinierend, welche Farben er auch da irgendwo erzeugen kann. Und ich muss sagen, er hat wirklich eine sehr schöne Ballade. Also sehr gefühlvoll.
Genau, da kommen wir nämlich zu dem Song Nothing Can Stop Love. Also Liebe ist natürlich allgegenwärtig, natürlich auch beim Eurovision Song Contest, ist ja ganz klar. Da gibt es ganz, ganz viele Lieder drüber, eben auch die Ballade von Moskenna. Und ich muss sagen, es ist ja, es ist sehr, sehr ein rundes Paket, was er da auf die Bühne gebracht hat. Wir sprachen gerade über Optik, wir sprachen über die Stimme und jetzt eben auch über Komposition. Und ich finde, das ist für einen Vorentscheid, ob das jetzt in Deutschland oder in irgendeinem anderen europäischen Land ist, da lecken sich die Leute die Finger nach, so ein Lied zu finden und im Song und im Vorentscheid präsentieren zu können. Das schreit ESC, wie ich finde.
Ja, ich finde, das Gesamtkonzept schreit nach dem ESC. Also eher auf diesem Podest mit dieser Federboa, dann diesen wirklich ESC-tauglichen Song, der klar in diese Balladenrichtung geht. Und ich sage das immer noch mal wieder, wir haben in diesem Jahr noch keine richtig starke Ballade. Also für meine Ohren tatsächlich. In Englisch vor allen Dingen. Sehr interessant, hätte direkt Alleinstellungsmerkmal zum jetzigen Zeitpunkt.
Das stimmt. Da haben wir uns in den letzten Folgen unseres regulären Podcasts ja auch drüber unterhalten. Wir warten ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen klischee-mäßig, ne, dass man sagt, wir brauchen so ein paar bestimmte Musikrichtungen, die abgedeckt sind und eben auch die Ballade des Jahrgangs und den Dance-Song des Jahrgangs. Aber das stimmt natürlich, weil da tatsächlich ja auch Zuschauende drauf warten. Und gerade auch, wenn du optisch damit reingehst und damit spielen kannst und das bringt ja Moskenna halt einfach auch mit.
Ja, er sieht ja auch sehr faszinierend aus, das kommt hinzu. Ich glaube, deswegen wird es auch angesprochen. Er bleibt dir ja auch visuell in Erinnerung, weil er halt nicht so aussieht wie der Otto-Normalverbraucher. Glaube ich, dass er sowohl mit seinem ungewöhnlichen, schönen Äußeren als auch mit der Stimme als auch mit diesem sehr schönen Balladensong dem Zuschauer in Erinnerung bleibt. Ob in Litauen oder in Madrid. Also das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, und dann als zusätzliche Komponente. Also ich habe da ja im Publikum gestern gesessen und dachte, boah, kennst du noch dieses, das ist eigentlich, kommt immer eigentlich aus Dänemark. Wenn die denken, sie könnten sich mal wieder fürs Finale qualifizieren, dann kaufen die sich so dann kaufen die sich so Lichterregen vom von der Decke. Das sehe ich irgendwie bei diesem Lied so in meiner Fantasie.
Ja, beim letzten Refrain kommt der ganze Goldregen runter.
Du
ne?
weißt, was ich meine. Ja.
Nichts gegen Dänemark. Aber das ist so gefühlt immer so dann, wenn sie denken, jetzt, dieses Jahr funktioniert.
Dieses Jahr gewinnen wir. Dann kaufen die sich immer Goldregen. Und den würde ich für Boskena dann auch bestellen. Wenn der gewählt werden würde jetzt in der kommenden Woche, dann würde ich für den auf jeden Fall Goldregen bestellen. Was ich damit meine, ist auch diese pompöse Ausstrahlung auch nochmal zu maximieren und alles rauszuholen aus dem Ganzen und genau bei diesen hohen Tönen nochmal sehr, sehr viel Glitzer mit reinzupacken. Also das ist wirklich, da kann man doch wirklich mal die ESC-Klischeekiste aufziehen und alles rausholen.
Genau, das würde ich genau so machen. Jedes Klischee, was du erfüllen kannst, würde ich dort versuchen. Dass der Zuschauer auch irgendwo, ich finde das ein sehr unkonventioneller Jahrgang bisher, dass wir viele Dinge nicht unbedingt absolut klischeehaft haben. Und manche Klischees fehlen tatsächlich bisher noch deutlich. Der Zuschauer will die aber sehen. Und das sehen wir über Jahre immer wieder.
Ja, und mit Klischees meine ich nicht, dass man irgendetwas nur halbherzig macht oder dass man da nicht hintersteht, sondern natürlich muss als Grundlage ja ein riesiges Talent vorhanden sein. Das haben wir ja an dieser Stelle. Und genau dann kannst du ja gucken, was braucht der typische ESC-Zuschauer noch. So ein bisschen, also man darf dann ja auch ruhig übertreiben, gerade bei so einer Glitzer-Funkelballade. Und also da kann man ja wirklich alles gerade, er hatte ja auch schon sowas Glitzerndes an. Ich will das dreimal so schrill würde ich das machen.
Ja, ich glaube auch. Und solange er sich dabei wohlfühlt, zieh durch, würde ich sagen. Also genau das Gegenteil zu Isaak jetzt 24, wo man gesagt hat, ach komm, mach so, wie du dich wohlfühlst und dann bleibst du halt ein bisschen unscheinbarer visuell. Da genau das Gegenteil. Mach so viel du kannst, so viel wie möglich ist, dass du dich noch dabei wohlfühlst. Ja. Aber zu viel gibt's da nicht.
Nein, das würde dem Song einfach nur noch mal diese extra Würze geben und das auch unterstreichen, was, glaube ich, auch eigentlich schon so im Ansatz gewollt war.
Ja, und ich glaube, er fühlt sich da ganz wohl mit. Das sieht zumindest als Zuschauer so aus.
Ja, und ich glaube, er hat es auch genossen. Also so schätze ich ihn zumindest ein. Was man insgesamt halt eben sagen muss, es hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil ich finde, das wird auch von dem Interpreten immer mit so einem kleinen Schmunzeln im Gesicht vorgetragen. Ich glaube, der weiß auch genau, welche Knöpfe man drücken muss. Und Moskena an dieser Stelle viel, viel Glück beim Vorentscheid. Auch in diesem Song sehen wir ganz, ganz viel Potenzial, Dinge, die man machen könnte auf der ESC-Bühne. Und dann macht es natürlich Spaß, sich das anzugucken und sich vorzustellen, was passiert da. Moskena, viel, viel Glück und liebe Grüße.
Viel Glück, liebe Grüße. Ja, kommen wir noch zum letzten Teilnehmer für heute und das ist nämlich die Band Feuerschwanz. Die gibt's schon seit 2004 und die machen so Mittelalter-Rock, würde ich jetzt mal sagen, mit so einer Prise Humor tatsächlich auch. Waren auch beim Wacken-Festival schon auf der großen Bühne tatsächlich, auf der Mainstage, das wurde in der Kennenlern-Show erwähnt. Und sind, denke ich, in ihrer Sparte in Deutschland auch schon eine sehr bekannte Nummer. Also die kannte ich tatsächlich auch schon vorher.
Ja, guck, und ich kannte sie nicht, aber ich bin jetzt auch nicht der typische Wackengänger und diese Musikrichtung, die ist mir tatsächlich nur geläufig dadurch, und jetzt kommt der Bezug wieder, weil regelmäßig in ESC-Vorentscheiden ja schon so eine Musikrichtung auch vertreten ist. Also es gab doch schon in der Vergangenheit einige Bands, die entweder mit Mittelaltermusik, aber auch mit Rock oder was Gemischtem oder zumindest alles, was so in diese Richtung geht, da nochmal so einen sehr poppigen Vorentscheid aufgemischt haben.
Faun, glaube ich, waren dabei zum Beispiel vor etlichen Jahren mal. Die sind ja, glaube ich, auch eine relativ große Nummer in dem Business.
Ja.
Und jetzt halt Feuerschwanz. Und ich muss sagen, die machen einen sehr sympathischen Eindruck. Und sie kommen mit dem Song Nightclub. Allerdings nicht mit N vorne, sondern mit K. Also der Ritterclub sozusagen.
Ja.
Auch mit sehr vielen Anspielungen an Fantasy und Rittermythologie. Da wird von Lancelot und sogar Star Wars, Jedi-Ritter, Obi-Wan Kenobi und so gesprochen. Sehr interessant. Es gibt auch die Textzeile, du kommst nicht vorbei. Eine Anspielung an der Herr der Ringe und Gandalf.
Ich dachte an Erika Fickmann.
Nee, ich glaube.
Das hätte ich verstanden, weil ansonsten ist es mir wirklich vom Genre her fremd.
Ja. Also sehr interessant für den Nerd von solchen Dingen ist hier auf jeden Fall was zu holen, in einer ganz interessanten Art und Weise dargeboten. Es ist so ein Party-Mittelalter-Song, ne?
Ja, und jetzt mal wirklich, also ich sag's jetzt zum dritten Mal innerhalb von einer Minute, es ist ja wirklich nicht meine Musikrichtung, aber es ist auf so eine sympathische Art und Weise jetzt zum zweiten Mal ein Song auf die Bühne gebracht worden. Der erste Song in der Kennenlern-Show war ein Coversong. Dragos Dea Dente, da war ich 11 oder so, als dieser Song veröffentlicht wurde. Ich war direkt drin, aber auf diese bestimmte Feuerschwanzart und Weise vorgetragen. Ich war hypnotisiert 3 Minuten lang, weil ich das so toll fand, was man sich da auch überlegt hatte, um die Aufmerksamkeit zu catchen und nicht nur vielleicht aufs typische Publikum zu gehen, sondern irgendwie alle abzuholen.
Ja.
Und ich glaube, das ist jetzt mit Nightclub, ist ein ähnlicher Versuch, das Ganze mit sehr, sehr viel Humor, mit Performance, da war ja Feuer auf der Bühne, das ging direkt richtig ab und so weiter, auch jeden abzuholen, der im Raum saß und der vielleicht auch nicht so in dieser Musikrichtung drin ist, aber ESC-begeistert ist. Und das, was ich dort gesehen habe, ist ESC gewesen. Das ist ESC.
Ja, von dem Endschrei, den es da gab, in diese enormen Höhen oder auch dieser Laser-Moment, wo die Brillen aufgesetzt worden sind.
Ja.
Da muss ich tatsächlich sagen, den hätte ich mir tatsächlich noch 5 Sekunden länger gewünscht, um diesen länger zu ziehen. Wenn ich einen Revamp machen würde dieses Songs, dann das 5 Sekunden länger ziehen. Ich glaube, das hätte noch mal was.
Die spielen das ja zumindest am nächsten Samstag live. Das können die dann einfach verlängern. Also wenn ihr jetzt zuhört, 5 Minuten länger bitte diesen Part.
Sekunden.
Ach so. 5 Minuten geht ja nicht.
Nee. 3 Minutes bye-bye.
Stimmt.
War doch vom Golden Boy
ja, gut,
damals.
Dann
aber 5 Sekunden, das länger, wenn die, ich weiß tatsächlich, da habe ich auf die Zeit nicht geguckt. Aber das war so für mich so eine Sache, das hätte ich 5 Sekunden länger gerne noch gehabt. Ansonsten finde ich, ist dieser Song das, was die Band irgendwo ausmacht, aber gleichzeitig irgendwo massenkompatibel ist. Also ich glaube, dass das ähnlich wie Lordi zum Beispiel ist, dass man hier einen Song in der eigenen Sparte geschaffen hat, den aber auch die Großmutter in Italien und gleichzeitig die Teenies in Estland mögen können.
Ja, und es ist nicht so, rundgelutscht, sagen wir es mal so. Mhm. Es ist nicht so, das ist nämlich beim ESC ja auch aktuell rückläufig, dass man mit so einer straighten Mainstream-Musik irgendwie erfolgreich wird. Das passiert nur noch ganz, ganz selten.
Ja.
Sondern wenn wir uns mal angucken, was hatte denn eigentlich in den letzten Jahren Erfolg? Ja, vielleicht nicht gewonnen, aber die zweiten und dritten Plätze, die gingen an sehr, sehr laute Songs, durchaus auch auf Landessprache, wo es den KünstlerInnen nicht auf jeden Schritt und auf jeden Ton ankam, sondern auf ordentlich Spaß zu verbreiten auf der Bühne und in ganz Europa. Und ich glaube, das ist so eine Richtung, in die es hier in dem Fall bei Feuerschwanz auch gehen könnte. Also gerade durch diese Bühnenerfahrung und diese Live-Erfahrung, dass man auch so ein bisschen so diesen Scheiß-drauf-Moment mit reinnehmen kann. Auch wenn natürlich alles getaktet ist beim ESC, aber sicherlich auch beim Vorentscheid, wo man wo stehen muss und die Kamera einen ja immer einfangen muss. Aber dass es trotzdem möglich ist zu sagen, pass auf, unsere eigene Attitude, die verlieren wir nicht, sondern die bauen wir mit ein. Und dann kommt es ganz klar darauf an, kriegst du damit die Menschen abgeholt. Ich hatte gestern das Gefühl, als das Ganze gelaufen ist und ich im Publikum saß, das haben sie geschafft, gerade auch als Opener der Show, habe ich mich sehr gut mitgenommen gefühlt. Es war nicht zu sehr Sparte, es war eigentlich für alle was dabei und sehr, sehr visuell das Ganze, hat toll geklungen. Ich weiß nicht, wie es am Fernseher war.
Ich fand tatsächlich auch, man hatte ja das Gefühl, man sieht ja den ersten Song, man hat keine Anheizung oder sonst was hier im Vorfeld und man hat die direkt als ersten Song gehört und man war direkt drin sozusagen im Wettbewerb. Das fand ich sehr spannend. Hätte es auch gerne gesehen, wenn das vielleicht mit Nummer 12, 11 angetreten wäre, wie die Stimmung dann gewesen wäre. Hoffe, dass wir das im Finale so sehen, dass sie nicht in den ersten 3, 4 antreten werden, sondern weiter hinten. Fand ich sehr gut am Fernseher. Ich glaube, dass da vokaltechnisch tatsächlich es noch besser geht, dass die Jungs das noch besser hinkriegen werden. Aber ich muss schon sagen, das war ein sehr, sehr rundes Bild. Und da kommt es auch nicht auf jeden Ton an, es kommt auf die Stimmung an, die erzeugt wird. Und die fand ich tatsächlich grandios. Und für mich sind sie einer der Kandidaten tatsächlich auch auf den Sieg der Show.
Ich glaube das auch. Also da wird viel aus der eigenen Erfahrung schon mitgebracht. Man sieht ja auch, die haben auch ihre eigenen Kostüme und ihren eigenen Weg, den sie ja auch schon seit Jahren gehen. Und deswegen, das überträgt sich. Und ich glaube tatsächlich auch, das ist ein riesiger Contender auf das Ticket nach Basel.
Ja, ich glaube gerade auch, weil die auch eine Fanbase mitbringen. Wie gesagt, die machen seit 2004 Musik, die sind bekannt in ihrer Sparte. Die sollte man auf jeden Fall auf dem Zettel haben für das Ticket nach Basel. Und ich finde auch verdient, absolut. Gefällt mir sehr gut und für mich ist es auch eine interessante Sache irgendwo, dass wir solche Sparten Musikrichtungen, die es ja im Prinzip auch sind. Das ist nichts, was bei den Pop-Radiowellen jeden Tag läuft, dass wir sowas im Wettbewerb haben und dass das gute Chancen hat zu gewinnen. Das finde ich sehr angenehm.
Ja, und ich glaube auch, das würde Deutschland als ESC-Land eben auch gut tun. Ja, das so oft kritisierte aus jedem NDR-Vorentscheid als Nachlese bekannte Statement abzulegen, ihr macht nur Radiopop, sondern man muss sich auch was wagen und man muss vielleicht auch jahrelang mal hintereinander was wagen, was deutschlandtypisch ist oder was etabliert ist in Deutschland, was die Leute sich gerne angucken und schon seit Jahrzehnten und nicht immer so nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, sondern auch mal was zu wagen. Und Feuerschwanz wagt etwas. Und ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn das Publikum dann am nächsten Samstag auch sagt, wir wagen jetzt mit Feuerschwanz was beim ESC.
Ja, ich mich auch tatsächlich. Wir wünschen der Band natürlich sehr, sehr viel Glück für den Auftritt jetzt am Wochenende. Und die Daumen sind gedrückt.
Ja, ich freue mich riesig, das Ganze auch nochmal im Studio sehen zu können. Alles, alles Gute und viel Erfolg.
Bernhard, das war's mit unserem kleinen, aber feinen Check heute schon wieder. Bei einem Teilnehmerfeld von 9 Kandidaten, 6 haben wir gecheckt, das bedeutet, 3 fehlen noch.
Genau, und ich habe gerade mal eben nachgeguckt, um wen wir uns morgen noch kümmern müssen. Das ist Leonora, das ist das Duo Abo und Tünner und dann müssen wir auch noch über die Band Cosby sprechen. Das machen wir in der morgigen Folge, dann haben wir sie alle gecheckt und dann müssen wir mal überlegen, ob wir auch noch raushauen, wer eigentlich unsere Favoriten dann auf den Sieg sind. Das wollen die Leute doch bestimmt auch noch hören, Johannes.
Wahrscheinlich. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal bei Instagram vorbeischauen.
Ja, da könnt ihr uns finden. Suchen dürft ihr uns natürlich auch sehr gerne auf TikTok.
Oder auf YouTube.
Oder ihr wartet einfach ganz kurz, dann wird in Kürze auch schon an dieser Stelle die neue Folge erscheinen.
Und uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bis dahin.
Auf Wiederhören.